Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
Oliver Oehms ist Delegierter der deutschen Wirtschaft in Peking und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer für Nordchina und demnächst auch im Beirat des CNBW. Wir sprechen über seine Vergangenheit im Mittleren Osten, die Gegenwart in Peking und die Zukunft der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung. Und dann haben wir heute noch Redefreiheit, Verbote, Handelsrekorde, künstliche Intelligenz, entführte Schauspieler und falsche Mütter.
Frohes neues Jahr, Manuel. Lange nicht gesprochen.
Hey Sven. Ja, danke schön. Ebenfalls, du bist vermutlich gut reingerutscht, sonst würden wir jetzt ja nicht miteinander sprechen.
Genau, alles bestens hier. Das, ich sag mal, deutsche Neujahr haben wir hinter uns. Wie ist es bei dir, diese Zeit zwischen 1. Januar und chinesisch Neujahr? Nutzt du die gut?
Ja, ich sage ja immer, also wenn es irgendwo ein zwischen den Jahren gibt, dann natürlich in China. Und es ist irgendwie so nicht gerade die, wie soll ich sagen, man ist es überhaupt nicht so richtig motiviert, nochmal im alten chinesischen Jahr nochmal so richtig voll 120% für die Firma hier. Irgendwie so ein bisschen, ja, so bäh. Aber ist alles okay. Ja, die Vorfreude steigt. Die Flugpreise sind auch schon gestiegen. Also alles wie immer.
Alles wie immer. Ja, das ist auch irgendwo gut und irgendwo auch, ja. Die gute Inn hat ja zurzeit was anderes zu tun. Daher sind wir heute beide mal wieder am Start. Freut mich sehr, dich mal wieder zu zweit zu sprechen.
Ja, dito. Richtig, Inn ist so gut entschuldigt wie noch nie in der Vergangenheit. Da wünschen wir alles Gute, drücken die Daumen, sagen jetzt aber erstmal nicht, worum es geht, weil wir haben jetzt keine Freigabe von ihr. Stürzen wir uns einfach mal so in die aktuelle Lage. Neues Jahr und ein bisschen was, wir haben es letztes Mal schon angerissen, also ich und Yin, wir erwarten jetzt ja noch zwei wichtige große Daten, sage ich mal. Erstmal Trump, er ist wieder da. Und dann dürft ihr mal demnächst auch gleich wieder wählen.
Ja, hier in Stuttgart hängen die Plakate seit letztem Wochenende. Spannend und traurig zugleich.
Ja, als ich im Januar in Deutschland war, also 24, da waren gerade Bauernproteste und jetzt habt ihr überall Wahlplakate. Also immer was los. Und ich glaube, gestern oder vorgestern war AfD-Parteitag oder so. Mhm. Also hier kursiert schon auf Xiao Hongshu, auf Little Red Book habe ich vorhin ein Video weitergeleitet bekommen, wohl irgendwie von der Bild-Zeitung was, wie Polizeihunde Demonstranten so mehr oder weniger in den Schoß geworfen werden, damit die hinter irgendeiner Absperrung bleiben. Ja, also mächtig was los.
Ja, also die Bilder sind nicht schön, ne? Also, dass sie dann gleich im Ausland so die Runde machen, ist auch kein Wunder. Es gab ja auch so einen Landtagsabgeordneten mit vietnamesischen Eltern, glaube ich, der als parlamentarischer Beobachter mit Warnweste vor Ort war und von einem Polizisten bewusstlos geschlagen wurde. Das sind natürlich keine guten Bilder. So.
Nein. Okay, das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Aber irgendwie die Tensions, die Spannungen sind irgendwie gesellschaftlich. Es zieht irgendwie immer weiter an, hat man so das Gefühl. Ein bisschen so Nervosität und Hemmungslosigkeit zum Teil.
Ja, ich meine, die wirtschaftliche Situation ist einfach nicht gut. Die letzten Regierungen haben vieles von dem, was sie in ihren Koalitionsverträgen versprochen haben, auch nicht geliefert. Ich glaube, da ist Unzufriedenheit und Frust. Die Koalition ist ja auch in die Brüche gegangen. Da ist, ich sag mal so, generell Frust am Start. Und dann mit den ganzen vermeintlichen Alternativen sieht es ja auch eher konfrontativ zurzeit aus. Dazu kommen, ja, wie ich finde, irgendwo spannende Diskussionen wieder rauf, was Free Speech angeht, also Meinungsfreiheit. Was darf man sagen? Nachdem wir in den letzten Jahren ja sehr viel, ich sag mal, Moderation und ich will jetzt nicht Zensur sagen, aber gesetzliche Vorgaben durchgesetzt wurden, gerade auf Social Media, gibt es ja jetzt den Herrn Musk, der auch, du hast gesagt, er ist zurück, Trump, da mit am Start ist, der jetzt mit der Alice Weidel einen Livestream gemacht hat auf X, ne? Und da Millionen Leute drüber erreicht hat und ganz offen für die Parteiwerbung betreibt. Also da sind wir einfach in ganz neuen Dimensionen irgendwie von der Brisanz unterwegs, was so ein bisschen Social Media, Meinungsfreiheit einerseits, vermeintliche Meinungsfreiheit vielleicht auch persönlich gesagt, angeht. Und ja, wir haben noch knapp 5 Wochen, 5,5 Wochen bis zur Bundestagswahl und das werden sicherlich noch spannende Zeiten. Also da wird noch einiges auf uns zukommen.
Es ist schon wirklich erstaunlich, dieses jetzige, und ich meine, Trump ist noch nicht im Amt, dauert nicht mehr lang, aber wie im Vorfeld sich schon alle an ihn heranwanzen und auch gerne mal einfach total flipfloppen, um 180 Grad in die andere Richtung laufen, wie noch vor einem halben Jahr. Es wird einem schwindelig und ich vertrete ja gerne die These, dass eigentlich die MAGA Republicans sind eigentlich mit der KPCH sehr viel ähnlicher, so vom Verständnis, was Freiheiten angeht, was die Art des Regierens angeht, was die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit angeht und dass man auch gern mal einfach was komplett anderes macht, als man sagt oder zum Beispiel einfach lügt und ohne rot zu werden und es ist einfach allgemein akzeptiert. Und ja, was du ansprichst mit Maske und so, ich finde es natürlich schon einfach irre, wie sich jetzt das Großkapital von Zeitungsbesitzern, von Bezos, Washington Post etc. pp., wie sie jetzt wirklich in vorauseilenden Gehorsam gehen, sich in den Staub werfen, wie man's, und wir sprechen hier von ganz viel Presse, ich meine Plattform
Mark Zuckerberg, ne? Also auch
jetzt,
hier Meta.
Genau, richtig, ja, exakt. Ich meine, es sind ja alles zwar keine klassischen Presseorgane, aber haben ja inzwischen die Reichweite, ich glaube, die Zahlen von Anteile von Leuten, die ihre kompletten Nachrichten oder News nur noch über solche Plattformen kriegen, die steigt permanent an. Das heißt, dieser vorauseilende Gehorsam, den kannte ich vorher eigentlich nur ja, von dort, wo ich sitze. Also das Wort hat jeder in der Geschichte, im Geschichtsunterricht gelernt. Die Presse wird gleichgeschaltet. Und die machen das ganz freiwillig, um sich die nächsten 4 Jahre bloß keine Steine in den Weg zu legen.
Ja, vor allen Dingen in dem, also was mich halt bedrückt, ist halt dieses vermeintliche Meinungsfreiheit-Argument. Aber eigentlich geht es darum, die eigenen, ich sag mal, Unwahrheiten, Lügen, Behauptungen, Propaganda wieder salonfähig zu machen oder vielleicht eher anderes zu verbieten. Ne? Also ich meine, ich habe ja gerade gesagt, Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram und Co. stellen jetzt diese Content-Moderation ein. Und das ist schon krass. Ne? Und wenn man so ein bisschen zurückdenkt, die standen sehr in der Kritik und Mark Zuckerberg hat selber von dem US-Kongress behauptet, was sie alles Tolles machen würden, um Hate Speech, Propaganda, Disinformation Herr zu werden. Und diese Maßnahmen, die er da präsentiert hat, damit keine Gesetze erlassen werden, die schafft er jetzt ab. Also es ist schon eine Nummer, die er da jetzt vollzieht und ein Wechsel. So ein bisschen auch, wenn man sich ihn anguckt, da wird schon auf X vom Base Zack gesprochen. Also da werden jetzt gerne seine Videos von vor 10 Jahren seinen jetzigen gegenübergestellt. Und ich sag mal so, es ist deutlich männlicher geworden. Seine Stimme ist tiefer geworden. Seine Gesichtszüge sind kantiger geworden. Also es sieht schon irgendwie krass aus, wie martialisch das alles geworden ist.
TikTok? Ist jetzt ganz spannend. Ich glaube,
das verbieten wir.
Es ist doch jetzt die Tage. War es schon? Der Bann in den USA. Ich glaube, es kommt noch irgendwann am Freitag. Irgendwann gibt es so ein. Muss doch der oberste Gerichtshof entscheiden. Und da ist ja Trump auch wieder um 180 Grad mal, nachdem ihm aufgefallen ist, dass ganz viele TikTok-Jugendliche und so ihn dann vielleicht auch gewählt haben. Plötzlich keine Rede mehr davon. Nee, also brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht verbieten. Das war seine Idee. Das war sein Case. Das war eines seiner letzten Dinge da 2020, glaube ich, die er da noch so richtig eingefädelt hat. Und Biden, ja, sagte, gut, habe ich jetzt auch nichts dagegen, mach mal. Und jetzt einfach mal, doch, wurscht, was interessiert mich mein Geschwätz?
Ich sag mal so rum, was mich daran stört, ne, dass TikTok eine Plattform ist, die sicherlich große Probleme mit sich bringt, auf verschiedene Arten, jetzt was Jugendschutz, Kinderschutz angeht, was auch politische Desinformation angeht, das ist eine Tatsache, so, ne? Und auf der anderen Seite, dass dieses Verbot jetzt einen Tag vor seiner Amtseinführung kommen soll, damit er das nicht verhindern kann, das macht das Ganze natürlich wieder auf eine Art politisch, die es nicht sein sollte und wo man eigentlich merkt, dass es nicht um die Sache geht. Und das meine ich genau, ne? Also da wird jetzt wieder so gehandelt, da ist er jetzt anderer Meinung. Auf der anderen Seite Tencent ist jetzt auf der Liste der US, der chinesischen Unternehmen gelandet, die mit dem Militär verbunden ist aus Sicht der USA. Was das für WeChat bedeutet in den USA, ja, das wird auch noch spannend. Also das meine ich so ein bisschen. Auf der einen Seite Meinungsfreiheit, aber dann andere Plattformen werden wieder abgeschaltet. Bin auch gespannt, was das jetzt für, ich sag mal so, die falsche Meinung auf diesen Plattformen angeht in der Zukunft. Darf man die dann offen beleidigen, wenn man etwas sagt, was den, ich sag's mal, dem Magerlager nicht richtig ist? Ich meine, in Deutschland läuft es ja genauso, ne? Was der anderen Seite nicht richtig ist, wird man dann beleidigt? Oder wie läuft das? Also es ist echt hochproblematisch auf vielen Ebenen.
Es ist einfach keine Konsistenz und keine klare Linie erkennbar. Wie du sagst, im Fall von TikTok, und da gibt es tatsächlich ganz viele Rechtsgelehrte und Verfassungsrechtler in den USA, die sagen, das ist durchaus ein valides Argument zu sagen, da wird die Redefreiheit und die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt unter dem vorgeschobenen Argument, es sei die nationale Sicherheit irgendwie tangiert, betroffen oder in Gefahr. Aber was jetzt Zuckerberg und die ganzen Konsorten da jetzt hier groß die Redefreiheit vor sich hertragen, wie eine Madonna, das ist natürlich nur scheinheilig, weil die werden weder verboten noch irgendwie eingeschränkt noch irgendwas. Es sollte ja nur verhindert werden, dass Hate Speech und Lügen einfach unwidersprochen auf den Plattformen rumkursieren. Und ja, das alles in einen Topf zu schmeißen, finde ich allerdings ja schon bedenklich. Und viele Leute sagen ja, ach, denen ist es gar nicht so unrecht, wenn TikTok verboten wird, weil, ja, ich meine, sie haben ja noch die Alternativen.
Ja, Truth Social, ne? So.
Das Produkt ist, ich meine, Truth Social ist schon Lüge in sich. Du kannst es nicht erfinden.
Hätte sich George Orwell nicht getraut, ne?
Nein, den hätten sie für verrückt erklärt. Jetzt ist er ganz.
Macht man nicht, nee, das ist zu offensichtlich.
Das ist zu dreimal um die Ecke, da verknotet sich das Gehirn. Ach ja, herrlich.
Ja, aber auch, wo wir so ein bisschen bei der Sache sind, ne? Also die wirtschaftliche Lage ist ja generell nicht gut. Also ich meine, von Deutschland brauchen wir gar nicht sprechen, das ist ein Trauerspiel. Wie sieht es denn da in China aus? Geht es da denn jetzt mal voran aus den diversen Krisen, Immobilienkrise und Co.?
Ja, es ist schwierig. Nee, also die ganzen wirtschaftlichen Indikatoren, es kommt immer wieder eine kleine gute Nachricht. Ich habe ja auch eine aus der New York Times, allerdings ist die gar nicht beim zweiten Blick, ist die gar nicht so toll. Also die schreiben, gestern war das ein Artikel, dass Chinas Handelsüberschuss jetzt einen Rekordwert von fast 1 Billion US-Dollar erreicht hat. Also eine Billion, das sind 1.000 Milliarden, oder? Mhm. Also ganz, ganz viele Nullen. Und das ist ja eigentlich genau dieser Handelsüberschuss ist ja genau das, was wofür China seit Jahren in der Kritik steht in ihrem Wirtschaftsmodell. Und eben genau die Wirtschaftskrise ist es, die das ja noch enorm beschleunigt, weil der heimische Markt, der ist praktisch gesättigt, die Leute halten das Geld beisammen und irgendwo muss ja das ganze Zeug hin, das man jeden Tag aus diesen Millionen von Fabriken vors Tor lagert, das muss ja irgendwo hin und das kommt dann auf große Schiffe und ja, und dann gibt's dann wieder Steuern, Import Taxes und Tariffs und was man da alles macht. Also wir werden uns in eine Spirale wahrscheinlich begeben. Aber wenn ich mal ganz kurz nur ein bisschen aus dem Artikel zitieren kann. Chinas enorme Exporte übertrafen im Jahr 2024 seine Importe im Ausmaß, wie man es nur während oder unmittelbar nach den beiden Weltkriegen gesehen hat. Also es hat hier eine historische Dimension. Und ich will jetzt gar nicht hier reingehen, aber das mit diesen Weltkriegen, da, wenn ein deutscher Weltkrieg liest, dann wird man aufmerksam. Also die These ist, dass eben chinesische Fabriken jetzt die globale Fertigung dominieren in einem Ausmaß, wie es seit den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg kein Land mehr erlebt hat. Und am Montag teilte chinesische Zollverwaltung mit, dass das Land im vergangenen Jahr Waren und Dienstleistungen, bla bla bla, im Wert von 3,58 Billionen USD exportiert und eben nur 2,59 Billionen US-Dollar Zeug importiert hat. Also Überschuss 990 Milliarden, also die Billion.
Und wo bleibt das ganze Geld? Also mal so gesagt, ne, das ist ja echt viel Geld. Wenn du das jetzt, das sind ja, keine Ahnung, 1000 Dollar pro Chinese fast, ne? Also ich meine, das ist ja eine enorme Menge an Kapital. Also auf der anderen Seite im Land eine Wirtschaftskrise. Ich habe dir ja einen Artikel geschickt, fallende Anleiherenditen, dass die 30-jährige Staatsanleihe Chinas weniger abwirft als die von Japan, was es so auch sehr, sehr lange nicht gegeben hat. Also das steht ja im Konflikt zueinander irgendwie, diese News.
Scheinbar ja. Ich bin jetzt gar kein Ökonom, aber hin und wieder hört man ja, dass die Zeche tatsächlich eigentlich die ganzen anderen zahlen. Also weil der Handelsbilanzüberschuss heißt ja nur, dass sie weniger importieren, als sie exportieren. Das heißt, das Zeug wird ja im Ausland gekauft. Und die andere Frage ist ja, inwiefern da überhaupt richtig gut Gewinne abfallen. Man hat schon lange die Diskussion, wie viel ist da jetzt tatsächlich Dumping? Es gibt ja krasse Preiskämpfe von PV-Panelen angefangen über die Elektroautos. Alles, was hier produziert wird, große Konkurrenz, geringe Gewinnmargen. Da denke ich mal, liegt halt natürlich die Krux. Also ich kann natürlich alles möglich verkaufen, aber solange ich praktisch mehr oder weniger zu den Gestehungskosten verkaufe, dann ist das ja für keinen eigentlich ein Geschäft. Ehrlich gesagt ist das für die Ressourcen des Planeten und für die Umwelt ist es eher eine Katastrophe. Ja. Aber nur um diesen Einsatz noch zu Ende zu machen, weil den fand ich sehr interessant. Also während China ein Defizit bei Öl und anderen natürlichen Ressourcen aufwies, das ist klar, ja, in Deutschland ja nicht anders, machte sein Handelsüberschuss bei Industriegütern 10% der chinesischen Wirtschaft aus. Und jetzt, wenn man nicht da drin ist in der Materie, dann weiß man nicht, ja, 10% ist es viel wenig, klingt gar nicht so viel. Aber jetzt zum Vergleich. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs erreichte die Abhängigkeit der USA von Handelsüberschüssen bei Industriegütern einen Höchststand von 6% der amerikanischen Produktion. Und zwar, als die Fabriken in Europa ihre Exporte größtenteils eingestellt und auf die Kriegsproduktion umgestellt hatten, also vor dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, China hat jetzt 10% seiner Wirtschaftsleistung geht einfach in den Export. Und das gab es vorher noch nie, dass es so viel ist.
Krass, ja.
Und das Ganze ja bei ständig seit 3 Jahren sinkender Wirtschaftsleistung. Und wir haben hier übrigens auch was ganz Tolles. Wir haben hier eine Deflation, mehr oder weniger. Also genau das Gegenteil. Und das ist eben auch nicht so toll, weil dann steigen auch keine Löhne. Nee, sie werden hier sogar gekürzt. Naja.
Ja, es wird spannend, wie das weitergeht, ne? Also nachhaltig, wie du schon sagst, ist was anderes.
Nein, das wird aber eine sehr interessante Diskussion, weil was man so hört, ist eben, dass auch sehr viele Entwicklungs- oder Schwellenländer, die ja eigentlich immer sehr gut mit China zusammengearbeitet haben, die in China ja ganz oft ein Vorbild sehen, wie man es schafft, sich aus bitterer Armut zu einem gewissen Wohlstand zu bringen und natürlich jetzt an der Spitze der Welt zu stehen, was Manufacturing, was Industrieproduktion angeht. Aber die merken natürlich, dass jetzt hier bei solchen Überschüssen bleibt für sie gar nichts mehr, oder sie mal produzieren können. Das kommt ja alles aus China, ja. Von Socken, Solarpaneele, Autos, Fernseher, Chips, was soll man da machen?
Ja, also ich meine, ein Thema, was ja gerade gemacht wird, sind ja ganz klar Sanktionen, ne? Also ich meine, die Sanktionen für E-Autos in der EU. Und auf der anderen Seite, was ich ja immer krass finde, ist, wie jetzt gerade die USA probieren, das China ein Bein zu stellen oder zu verhindern, dass sie bei dem ganzen Thema AI konkurrenzfähig sind. Und das läuft einfach in beiden Fällen nicht so, wie sich die EU bzw. die USA das gedacht haben, ne? Und ich bin da echt gespannt, was das dann für die Rest der Welt bedeutet, ne? Wie du sagst, ne? Wenn man jetzt Manufacturing aufbaut, da läuft man ja echt krass hinterher. Und auf diese großen Zahlen zu kommen, da wo China jetzt ist, von der auch von den ganzen Zulieferketten etc., das ist ja eine Riesenaufholjagd. Und ob das noch möglich ist, wie du gerade sagst, da konkurrenzfähig Socken noch zu produzieren, sehe ich nicht.
Ich denke, zu AI kommen wir gleich doch mal. Du hast ja mir da schon ein bisschen was geschickt, von dem ich keine Ahnung habe, deswegen lasse ich dich das erklären. Vorher würde ich vorschlagen, wir gehen ganz kurz in das Gespräch rein mit Oliver Oehms. Das ist der neue Repräsentant der deutschen Wirtschaft in Peking. Mit dem habe ich gesprochen, gerade um die Themen, über die wir es hatten. Ja, wie, okay, was ist überhaupt seine Aufgabe, was macht er da, aber wie geht es wirtschaftlich weiter, auch die Zusammenarbeit, die wirtschaftliche zwischen Deutschland und China. Und ich muss ankündigen, die Qualität ist unter aller Sau. Das liegt leider daran, dass erstens unsere E-Mail-Kommunikation etwas verzögert war und es dann relativ spontan zu einem Gespräch kam, ich mein Mikrofon nicht hatte. Und außerdem hatte er ein Headset und das war katastrophal. Also ich hoffe, ihr verzeiht es mir, das wird nie wieder vorkommen. Oliver Oehms, aufgewachsen in Trier, Studium der Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Afrika-Studien in Hamburg, startete die internationale Karriere beim Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. 2009 ging es dann für ihn nach Indonesien, unter anderem für die GIZ, dann 2016 in den Mittleren Osten nach Saudi-Arabien und später die Vereinigten Arabischen Emirate. Und nun, seit Oktober 2024, ist er zurück in Asien mit Dienstsitz Peking, und zwar als Delegierter der deutschen Wirtschaft sowie geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer für Nordchina. Und vielleicht am wichtigsten, ab diesem Jahr dürfen wir ihn auch als Beiratsmitglied im CNDW begrüßen. Lieber Herr Oehms, herzlich willkommen im China-Ticker.
Vielen Dank für das freundliche Willkommen.
Ja, lieber Herr Oehms, Sie sind jetzt seit gut 3 Monaten am Steuer der AHK in Peking. Haben Sie sich schon akklimatisieren können? Es weht ja schon ein etwas rauerer Wind hier im Winter als in Dubai, sagen wir mal.
Ich habe mich weitgehend akklimatisiert, soweit man das in der Tat, wie Sie das auch angedeutet haben, nach 15 Jahren in tropischen bzw. wüstenähnlichen Ländern behaupten kann. Ganz ehrlich, der Temperaturumschwung für uns zumindest als Familie war doch sehr bemerkenswert. Aber genauso bemerkenswert ist natürlich das komplett andere Arbeitsumfeld in Peking verglichen mit meinen bisherigen Standorten.
Gab es denn für Sie irgendeine große Überraschung nach Ihrer Ankunft hier in Nordchina? Etwas, womit Sie so überhaupt nicht gerechnet hatten, also positiv wie negativ?
Es war mir natürlich nicht unbekannt, dass die deutsche Wirtschaft eine sehr starke Manufacturing Base in China unterhält, sprich sehr viele deutsche Unternehmen in erheblichem Maße Fertigungsstätten in China unterhalten. Das wusste ich vorher. Aber wenn man das vor Ort noch einmal sieht, einen Blick hinter die Fabriktore wirft, das hat mich wirklich extrem beeindruckt. Und das beeindruckt nicht nur, wenn man von einem Standort kommt wie ich, in diesem Fall der Emirate, der doch sehr dienstleistungs- und handelslastig ist, sondern es ist auch beeindruckend, wenn man beispielsweise in anderen Teilen Asiens deutsche Fertigungstätigkeiten gesehen hat. Kurzum, das Niveau, auf dem deutsche Unternehmen vor Ort fertigen und auch Forschung betreiben, ist schon außerordentlich beeindruckend. Was mich etwas nicht unangenehm berührt hat, aber durchaus an meine früheren Zeiten in Asien erinnert hat, ist der intensive und dichte Verkehr in Peking. Diejenigen, die beispielsweise den Verkehr in Delhi, Bangkok oder Jakarta kennen, werden das vielleicht anders wahrnehmen, denn man steht nicht lange im Stau in Peking, aber beispielsweise, wenn man wie ich gelegentlich auch die U-Bahn benutzt in Peking, muss ich doch sagen, 24/7, 7 Tage die Woche, ist die U-Bahn sehr gut gefüllt. Und das ist natürlich etwas, was ich aus der Golfregion weniger kannte.
Sie sind nun Delegierter der deutschen Wirtschaft in Peking, bekanntlich die Hauptstadt von China. Sie sind somit eine Art Botschafter der Wirtschaft in China, oder wie lautet denn die Jobbeschreibung so in etwa?
Meine Aufgabe ist es, die deutschen Wirtschaftsinteressen in China und vor allen Dingen im Norden Chinas zu vertreten, aber natürlich auch als Brückenbauer zwischen den beiden Business Communities zu wirken, sprich Wir kümmern uns auch um chinesische Unternehmen, die Investitions- und Handelstätigkeiten in Deutschland planen.
Wenn man diese Beschreibung so hört, dann denke ich jetzt, wenn ich mal mich in ein chinesisches Gegenüber versetze, das klingt ja schon eigentlich wie eine politische Aufgabe. Aber Sie sind jetzt ja kein Regierungsvertreter, richtig?
Das ist richtig. Dafür haben wir die deutsche Botschaft und die Generalkonsulate in China. Da gibt es auch eine relativ klare Arbeitsteilung. Natürlich gibt es Anknüpfungspunkte, möglicherweise auch Schnittpunkte mit den Interessen der Bundesregierung. Aber ganz klar, wir vertreten nicht die Bundesregierung, auch zumindest, wenn es um politische Themen geht, auch nicht die Bundesländer in China.
Und ist das so, denn Menschen dann hier, egal wo jetzt in ihren früheren Locations oder jetzt in Peking, dann immer klar, oder hat man schon so ein bisschen, wird man eigentlich behandelt wie eine Art Regierungsvertreter?
Sie haben insofern recht, als wir kein privatrechtlicher Verband oder Wirtschaftsverein sind, der in China eine Niederlassung unterhält. Wir haben in der Tat einen Auftrag durch die Bundesregierung, in diesem Fall durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das uns zum Teil auch strukturell unterstützt, sprich finanziell unterstützt. Aber wir sind nicht im Regierungsauftrag in China tätig und unterscheiden uns insofern auch inhaltlich gelegentlich von den Positionen, die die Bundesregierung über die Botschaft und die Generalkonsulate vorträgt. Ich bin aber ganz bei Ihnen. In den Augen unserer chinesischen Partner sind wir Teil sozusagen von Deutschland incorporated. Aber im Innenverhältnis gibt es da durchaus eine kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit mit den deutschen diplomatischen Missionen. Aber im Einzelfall durchaus Unterschiede bei der inhaltlichen Themensetzung.
Sie haben ja natürlich auch primär einmal die Interessen der Mitglieder der AHK Nordchina vor Ort zu vertreten. Die Frage wäre jetzt, wie gut und intensiv sollte man sich denn mit der wirtschaftlichen, politischen, aber auch gesellschaftlichen Lage des Gastlandes jetzt beschäftigt haben, um eben diese Interessen optimal vertreten zu können? Haben Sie ein Training durchlaufen?
Also es ist sehr viel Training on the job, das mit der Tätigkeit einhergeht. Ich habe natürlich eine Vorbereitung in Deutschland auch genossen. Aber natürlich habe ich auch ein extrem groß erfahrenes und leistungsstarkes Team, auf das ich mich vor Ort stützen kann. Und das Team ist nicht nur in Peking ansässig, sondern wir unterhalten ja insgesamt 10 weitere Büros in China, also ein sehr breit, geografisch breit aufgestelltes Team mit einer sehr tiefen und sektoralen Expertise. Das sind die eigentlichen Leistungsträger. Und wenn Sie wollen, bin ich im Wesentlichen das Gesicht der Organisation in Nordchina und in Peking. Aber die eigentliche Expertise, die sitzt in meinem tollen Team.
Wie ist denn da so von der, ich sage mal ganz salopp, so von der Hackordnung der, es sind ja 4 große Regionen in China, nach den Himmelsrichtungen benannt. Aber jetzt im Vergleich zum Beispiel AHK, China Ost, die jetzt hier mehr mein Bereich, Taizang, Shanghai ist, hat fast 3-mal so viele Mitglieder. Aber ist das so ein bisschen auch wie im Land selber, die Aufteilung so? Also sag mal, die politische und das Leadership, das ist in Peking, aber eigentlich die Wirtschaft wird in Shanghai oder Wirtschaft, Finanzen und Business wird in Shanghai gemacht. Ist das so ein bisschen ähnlich?
Ich glaube, dass man das nicht so klar definieren oder aufteilen kann oder auch aufteilen sollte. Wir haben ja nicht zuletzt auch sehr relevante deutsche Unternehmen, die im Norden, im Nordosten Chinas tätig sind, auch unabhängig von der Hauptstadtfunktion Pekings. Wir haben in der Tat, wie Sie das zu Recht angedeutet haben, einen gewissen Nukleus der deutschen Wirtschaft in Shanghai und in Taizang. Aber wir haben zugleich auch sehr relevante Unternehmen im Süden, in der Greater Bay Area, aber auch in der Hauptstadt und im Nordosten von Peking in China, die dort tätig sind. Insofern, ich sehe es eher als Matrixstruktur. Wir arbeiten als Einheit, AHK Greater China. Und im Rahmen dieser einheitlichen Struktur bilden wir eine Matrix ab, die beispielsweise dazu führt, dass wir die politischen Themen, die Medienarbeit überwiegend aus Peking heraus bedienen.
Ihre letzten 2 Standorte, also Saudi-Arabien und dann die Emirate, einerseits China. Andererseits haben wir jetzt ja auf den ersten Blick, ich sag mal, kulturell, gesellschaftlich, aber vor allem vom wirtschaftlichen Profil, Sie haben es auch schon vorhin angesprochen, kaum Gemeinsamkeiten. Was sie jetzt natürlich eint, ist die Kritik an ihrem Umgang mit Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, Umwelt, Klimaschutz und sogar Zwangsarbeit. Das war sehr, sehr gut sichtbar in der deutschen Berichterstattung rund um die letzten Großveranstaltungen 2022. Das waren einmal die Olympischen Winterspiele in Peking, dann aber natürlich auch später im selben Jahr die Fußball-WM in Katar. Und jetzt gibt es auch schon wieder massive Kritik an der Vergabe der WM 32 nach Saudi-Arabien. Wie beschäftigt denn den Delegierten der deutschen Wirtschaft solche, sagen wir mal ganz vorsichtig, Imageprobleme dieser Standorte, dieser Länder? Oder schiebt man sowas dann vielleicht auch aus einem Selbsterhaltungstrieb einfach von sich weg? Man hat ja eben nur begrenzt Einfluss, soll sich nicht belasten damit. Wie gehen Sie mit sowas um?
Sie haben insofern recht, Menschenrechtsfragen sind jetzt keine prioritären Themen, um die sich eine AHK kümmern sollte und vor allen Dingen auch kümmern darf. Unsere Aufgabe ist es, als Brücke zwischen den beiden Business Communities zu fungieren. Aber ganz klar können wir uns diesen Diskussionen nicht entziehen. Allein schon deshalb, weil natürlich auch deutsche Unternehmen, deutsche Organisationen, auch Wirtschaftsorganisationen mit solchen Fragen an uns herantreten. Das kenne ich aus den vergangenen Jahren. Sie haben darauf hingewiesen, die Fußball-WM in Katar war nicht nur eine Opportunity für deutsche Lieferanten und Dienstleister, die beispielsweise bei der Entwicklung, dem Bau der dazugehörigen Infrastruktur Leistungen erbracht haben oder eben auch Produkte geliefert haben. Aber es war natürlich auch ein Event, das genauso wie es wahrscheinlich auch bei der Fußball-WM in Saudi-Arabien der Fall sein wird, auch im Scheinwerferlicht der interessierten deutschen Öffentlichkeit stand. Wir können uns dem nicht entziehen und wollen das auch gar nicht, diese Diskussion. Denn auch innerhalb der deutschen Unternehmen werden solche kritischen Diskussionen geführt. Gleichwohl sehe ich es als unsere Aufgabe, auch um Verständnis zu werben zwischen unserem Gastland und der interessierten deutschen Öffentlichkeit mit Blick auf die Andersartigkeit der jeweiligen Kulturen unserer Gastländer. Insofern sehe ich da unsere Aufgabe eher als die eines Übersetzers, einer Übersetzerin. Auch wenn, wie gesagt, wie ich das eingangs bereits darstellte, wir ganz klar sagen, wir sind keine Vertreter der Bundesregierung insofern, als es nicht unsere Aufgabe ist, uns zu äußern zu Menschenrechtsthemen in unseren Gastländern.
Aber die Atmosphäre hat sich ja ein bisschen gewandelt, sag mal so, die Stimmung. Sie kennen die ganzen Diskussionen um, das hat mit der ersten Trump-Administration angefangen, Decoupling, dann das Wort De-Risking, all das hängt ja schon ein bisschen mit zusammen. Es lässt sich nicht trennen. Aber ich verstehe es jetzt richtig, dass Sie sagen, die AHK primär als Mitgliederorganisation und Interessenvertretung muss sich da jetzt nicht aktiv oder proaktiv einschalten, sondern dann eher im ganzen Sinne eines Dienstleisters agieren und zu sehen, wie man die Business-Seite smoothly organisieren kann?
Ja, ich würde vielleicht sogar noch etwas darüber hinausgehen. Auch da nochmal der Verweis auf meine bisherigen Standorte, an denen ich tätig war. Auch da musste ich häufiger auch Aufklärung leisten, insofern, als der Blick in meinem Fall auf die Golfregion, und ich nehme Ähnliches auch im Falle Chinas wahr, teilweise sehr monothematisch von mir wahrgenommen wird, der deutsche Blick, und zum Teil auch nicht mehr ganz den aktuellen Tatsachen entspricht. Beispielsweise die Tatsache, dass China noch ein wenig in vielen Teilen auch der deutschen Wirtschaft als, ja, wir kennen den gut abgehangenen Begriff der verlängerten Werkbank wahrgenommen wird, während wir, die wir vor Ort tätig sind, und ich denke, Sie haben da sehr viel profundere Erfahrung, doch sehen, dass China auch im Bereich der Forschung, der innovationsbetriebenen, unternehmerischen Entwicklung ganz erhebliche Fortschritte gemacht hat in den vergangenen Jahren. Sicherlich hat die Pandemie im Falle Chinas auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, leider einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass der Blick der interessierten deutschen Öffentlichkeit auf China und vor allen Dingen auf die wirtschaftlichen Aktivitäten in China nicht immer ganz aktuell ist. Und Ähnliches kenne ich auch aus der Golfregion. Im Falle der Golfregion kennt man sie häufig als touristisch Reisender oder Durchreisender, hat aber insgesamt auch keinen besonders tiefgehenden Einblick in die wirtschaftlichen und auch die kulturellen Zusammenhänge. Und da sehe ich es durchaus auch als Aufgabe unserer AHK-Organisation, Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch Verbände in Deutschland darüber zu informieren, was das Land mit Blick auf die letzten 5 bis 10 Jahre an Entwicklung hat zu erreichen können.
Ja, es ist eine aufregende Zeit, würde ich mal sagen. Die Stichworte sind bekannt. Die zweite Amtseinführung von dem eben schon genannten Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar. Und der hat ja auch schon eine ganz große Liste mit Dingen angelegt, die er China, aber auch Deutschland gerne wirtschaftlich so antun möchte. Aber dann natürlich auch noch die vorgezogene Bundestagswahl Ende Februar. Und mit viel Glück gibt es im März vielleicht schon eine handlungsfähige neue deutsche Regierung. Wer sollte denn Ihrer Meinung nach den ersten Antrittsbesuch in China absolvieren? Der oder die Außenwirtschafts- oder Entwicklungsministerin? Oder doch der Bundeskanzler? Und den brauche ich nicht gendern, weil ich denke nicht, dass Alice Weidel es wird.
Ja, ich bin Gott sei Dank nicht in der Position der noch zu wählenden Bundesregierung, der gute Ratschläge geben zu können, wer bitteschön als erstes nach China reisen sollte. Insgesamt glaube ich, ist es auch für die deutschen Unternehmen in China wichtig, dass wir relativ bald zu einer tragfähigen neuen Bundesregierung kommen. Sie haben angesprochen, Ende Februar ist die Wahl. Es wird sicherlich noch 2-3 Monate dauern, bis wir dann eine funktionsfähige Regierung haben. Und wir wünschen uns natürlich, dass die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen seriös und substanziell bewertet werden und auch im Rahmen der in unseren Augen ihnen zustehenden Relevanz auch bewertet und gewertet wird durch die neue Bundesregierung. Und in Abhängigkeit davon freuen wir uns dann in der Tat relativ bald über einen hochrangigen Besuch eines Mitglieds der neuen Bundesregierung.
Ganz diplomatisch, das war wunderbar. Tja, nahezu alles, was man zur Lage der deutschen Wirtschaft, und das soll ja unser Thema sein und ist auch Ihr Thema, und insbesondere der Industrie eben die Tage so hört, gibt ja wenig Anlass zur Hoffnung. Aber auch die chinesische Wirtschaft ist am Kämpfen mit massiven Überkapazitäten, dann eine Gesundschrumpfung der Bauwirtschaft, was mich jetzt persönlich ziemlich betrifft, leider, und einer anhaltenden Deflation, was ja auch mal was völlig anderes ist als im Rest der Welt. Aber besonders die ausländischen Direktinvestitionen in China gehen seit 3 Jahren ziemlich merklich zurück. Das ist jetzt vielleicht weniger relevant für Firmen, die hier schon am Markt sind, weil die reinvestieren in der Regel ihre Gewinne vor Ort. Aber wie steht es denn mittel- und langfristig um die deutsch-chinesische, wie heißt es dann manchmal so schön, Arbeitsteilung, also das wirtschaftliche Engagement und die Verflechtung? Sie merken, das ist so die klassische Glaskugelfrage zum Schluss.
Wie ich vorhin schon sagte, hat sich die Rolle Chinas für die deutsche Wirtschaft sehr stark verändert in der vergangenen Dekade. Und sie wird sich zweifellos auch in den nächsten Jahren noch stark verändern. Das sehen die Mitglieder der AHK so, wie das in dem jüngst veröffentlichten Business Confidence Survey zum Ausdruck kam. 2-3 Stichpunkte, die deutschen Unternehmen investieren spürbar und sichtbar in lokale Innovations- und Forschungstätigkeiten, sprich die Wertschöpfung wird verbreitert und vertieft. Und zweitens stellen sie sich oder müssen sich dem massiven lokalen Wettbewerb stellen, wie das in Ihrer Frage auch zum Ausdruck kam. Sprich, es werden innovative nicht nur Fertigungs-, sondern auch Vertriebskonzepte gefordert sein. Viele Unternehmen erwarten im Rahmen dessen mehr Beinfreiheit durch die Mutterhäuser in Deutschland. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich in den nächsten 2, 3, 4 Jahren sozusagen das Gesicht der deutschen Wirtschaft in China weiter verändern wird. Zugleich sehen wir, dass der chinesische Markt auch Potenziale für die kleinen und mittleren deutschen Unternehmen hat, die noch nicht hier sind. Wir alle wissen, nicht zuletzt aufgrund der Größe des Marktes, auch der bereits mehrfach erwähnten Wettbewerbsfähigkeit lokaler chinesischer Unternehmen, dass es keine low-hanging fruit ist, sprich kein Markt, den man mit geringstmöglichem Aufwand für sich erschließen könnte. Da appellieren wir als Kammer regelmäßig in unseren Gesprächen nicht nur mit der Zentralregierung, sondern auch mit unseren Partnern auf den Provinzebenen dafür, die Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick auf die Interessen und die Investitionspläne kleiner, mittlerer, internationaler und deutscher Unternehmen zu berücksichtigen. Da ist noch einiges zu tun, auch für uns als AHK, aber wir sehen, dass wir damit möglicherweise auch eine neue Zielgruppe in Deutschland ansprechen und erreichen können.
Ich habe dann an der Stelle noch eine kleine Nachfrage. Und zwar, weil Sie auch schon zweimal, die geänderte Rolle der chinesischen Wirtschaft, der chinesischen Industrie erwähnt haben. In vielen Teilen und vielen Bereichen und Sektoren ist ja die chinesische Industrie inzwischen sehr innovativ und hat gerade auch, Stichwort Elektromobilität, ja deutsche Autobauer und auch die anderen Nationen, die Amerikaner sind auch nicht wesentlich weiter voraus, wenn man mal von Tesla absieht, abgehängt, überholt. Sehen Sie die Gefahr oder ja, haben Sie vielleicht Bauchschmerzen, dass das nächste Jahrzehnt eines eher vom Protektionismus geprägtes sein wird, dass man eigene Industrien, sei es durch Subventionsprogramme oder durch Zollmaßnahmen, abschließt, abschottet, die eigene Industrie versucht so lange zu schützen, bis sie dann wieder global konkurrenzfähig ist. Was sagt Ihnen da was sagen Ihre Fühler Ihnen da?
Insgesamt sozusagen, wenn ich global auf die internationalen weltwirtschaftlichen Verflechtungen schaue, sind wir auch historisch gesehen immer gut damit gefahren, Zollschranken oder sonstige Markthemmnisse abzubauen. Und das gilt vor allen Dingen für eine Volkswirtschaft wie die deutsche, die das sehr stark von funktionierenden internationalen Lieferketten, sowohl als Importeur als auch natürlich als Exporteur, abhängig ist. Das vielleicht als globale politische Bemerkung. Ich kann Ihre Beobachtung leider nicht ganz in Abrede stellen, dass wir uns bereits in einer Phase der steigenden internationalen Handelshemmnisse und Barrieren befinden. Und sicherlich ist der Blick in die Glaskugel nicht ganz vermessen zu sagen, dass uns leider dieses Thema die nächsten 2, 3, vielleicht noch mehr Jahre noch erhalten bleiben wird. Und das macht es uns als außenwirtschaftlich extrem verflechtete Volkswirtschaft schwer. Mit Blick auf die deutsch-chinesischen Beziehungen beobachten wir natürlich mit Sorge, was sozusagen im Dreieck USA, Europäische Union und China bereits geschehen ist und was möglicherweise geschehen wird. Die deutschen Unternehmen in China und auch diejenigen, die aus Deutschland heraus nach China exportieren oder aus China heraus importieren, haben kein Interesse daran, dass diese Abwärtsspirale sich weiterdreht. Deshalb haben wir uns auch klar gegen die Zölle ausgesprochen. Sie haben die angedeutet, die die Europäische Union für die Einfuhr von Kraftfahrzeugen aus China verhängt hat und hoffen nach wie vor, dass die beiden Parteien zu einer vernünftigen Lösung kommen.
Ja, wie schon vorhin angekündigt, AI, dein Steckenpferd, wenn man überhaupt da noch Steckenpferd sagen darf, irgendwie ein bisschen alt, aber bitte, was hast du?
Nehmen wir das Steckenpferd. Also ich habe es ja vorhin so ein bisschen angeteasert in diesem ganzen Kontext. Ich meine, AI ist auf der einen Seite ja kein neues Thema. TikTok, eine der Innovationen von TikTok ist ja auch dieser Empfehlungsalgorithmus, welcher Content einem als nächstes angeschaut wird. So, jetzt die letzten 2, 2,5 Jahre hat uns ja die Generative AI-Welle erfasst. Und ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber viel davon passiert halt, indem es auf den neuesten Grafikchips von Nvidia in Taiwan produziert, von TSMC, ja, große Sprachmodelle trainiert werden. Das heißt, viele Daten werden reingesteckt, es wird ein Modell konstruiert. Und das große Thema, was jetzt die letzten 2 Jahre passiert ist, ist A, diese Chips sind immer besser geworden und es wurden immer mehr Daten da reingetan. So, und daraus hat man dann Modelle bekommen, die haben wirklich im Training 100 Millionen Dollar gekostet. Also das OpenAI GPT-4o-Modell zum Beispiel hat wohl 100 Millionen plus gekostet. Das heißt, wir reden hier von sehr hohen Kosten, die auch mit Chipkosten zu tun haben, mit Energiekosten. Und ich habe es ja vorhin so ein bisschen angeteasert in diesem ganzen Kontext. USA, China ist ja ein großer Faktor auch, dass die USA halt verhindern durch Sanktionen, dass es diese neuesten Chips nach China schaffen. Und was jetzt kurz vor Jahresende passiert ist, ist, dass DeepSeek, ein chinesisches Unternehmen, hervorgegangen aus einem Hedgefund spannenderweise, ein neues Modell online gestellt hat, was man sogar gratis nutzen kann, das ist Version 3, V3. Und das ist auf dem gleichen Level wie das ChatGPT-Modell 4o, was auch da das Standardmodell ist. Und das hat nur 5 Millionen gekostet. Also was ich so ein bisschen damit sagen will, ist, die chinesischen Unternehmen schaffen es gerade durch diesen Sanktionsdruck, eine Art von Effizienz zu entwickeln, was diese AI-Modelle angeht, die es so woanders nicht gibt. Weil wenn man, ich sag mal so, im Silicon Valley Milliarden Fundings bekommt, muss man nicht so sparsam mit den Ressourcen scheinbar umgehen. Und das schaffen gerade die chinesischen Unternehmen im Bruchteil des Investments, gleichwertige Modelle auf den Markt zu bringen. Und das ist irgendwie hochgradig spannend. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, was das bedeutet. Wenn man mit diesen Modellen redet, ich habe mir mal irgendwie den Spaß gemacht, bestimmte politisch sensible Themen anzusprechen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich denke mal, wenn die so viel günstiger sind, vielleicht liegt es ja daran, dass der gar nicht so viel wissen muss, manches.
Ja, aber ich sag's mal so rum, ne? Also es gibt bestimmte Themen, die sind auch in den OpenAI-Modellen nicht möglich, mit denen darüber zu reden. Also als ein Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende mal probiert, ein Ranking, ich habe gesagt, hey, guck dir doch mal die Wahlprogramme politischer Parteien an in Deutschland und sag mir, welche davon rassistisch sind. Und der hat sich geweigert, das zu machen, weil er möchte sich zu Rassismus nicht ausdrücken. Und das hilft es nicht, Parteien zu vergleichen. Und dann denkst du, was für ein Scheiß, verzeih mir. Aber dass das nicht möglich ist in den US-Modellen, finde ich echt traurig. So, dass ich da nicht zu bestimmten negativen Themen Parteiprogramme vergleichen kann, ne? Und auf der anderen Seite DeepSeek, wenn ich da jetzt über historische Sachen wie die Kulturrevolution versuche zu sprechen, ist das eher so mittelerfolgreich. Also sobald er merkt, dass ich da in einen Bereich gehe, der nicht okay ist, bricht es ab. Das Spannende, ich weiß nicht, was jetzt so seit dem Sommer passiert ist bei diesen AI-Modellen, ist, dass die wirklich nachdenken. Also vorher haben sie halt das Erstbeste, was ihnen eingefallen ist, rausgehauen, haben dabei viel fantasiert, nenne ich es jetzt mal. Und mittlerweile kannst du einen Gedankenprozess bei diesen Modellen sehen.
Also sie sind praktisch schon fortgeschrittener als Trump zum Beispiel.
Ja, genau. Also du kannst dir dann, also bei den OpenAI-Modellen, die geben das nicht alles raus, aber DeepSeek zum Beispiel, da kannst du zum Beispiel, ich habe da eine Thema, wie gesagt, so ein bisschen versucht zu umschreiben, die Kulturrevolution. Und als er dann in seinem Gedankenprozess nach 30 Sekunden festgestellt hat, dass ich darüber reden will, hat er aufgehört zu denken und hat nichts geantwortet. Also weißt du, das ist dann wirklich wie so, da kam dann das Zensurmodul in den Kopf geschossen.
Okay, der Zensurinstinkt hat dann eingesetzt. Okay, interessant. Also so richtig ganz aus der Reserve konntest du ihn da jetzt dann nicht locken. Also er hat sich nicht völlig vergessen. Ist es eigentlich er oder sie? Oder je nach Stimme, oder?
Ja, also ich habe dann immer so ein bisschen, also es gibt ja zum Beispiel...
Ist eigentlich in AI, ist so ein Bot eigentlich binär?
Nee, also bei manchen Modellen kannst du dann auch das umswitchen. Also das ist dann relativ einfach möglich, dazwischen den Stimmen zu wechseln, zum Beispiel bei ChatGPT und damit auch das Geschlecht zu ändern. Aber wie du schon merkst, wie ich darüber rede, ne, also ich gehe mittlerweile wie mit einer Person in dem Handling von den Tools um. Und das ist irgendwie spannend und dadurch vermenschlicht man das auch und deswegen sage ich immer er oder sie und nicht es. So.
Wir könnten ja dann noch ganz kurz von der künstlichen Intelligenz wieder zur menschlichen zurückkommen. Neues Leben wird ja immer noch relativ traditionell, zumindest menschliches bei uns fabriziert. Das ist natürlich in China ein großes Thema und bei dem nie ausgehenden Fundus an Absurditäten, die man so findet, ist ausgerechnet am 24.12. Folgendes in Guide in China, also GIC, das ist auf WeChat so ein relativ gern gelesener englischer Account. Ja, mit der Überschrift, alleinstehende Chinesinnen fälschen Babybauchfotos, bevor sie altern. Da kann man sich jetzt noch nicht so viel vorstellen, aber gleich. Also in den sozialen Medien Chinas ist ein neuer Trend spürbar. Junge, alleinstehende Frauen, die nicht schwanger sind, tragen vor der Entbindung falsche Bäuche, um Schwangerschaftsfotos zu machen.
Beim sogenannten,
ja, also bevor sie dann irgendwann mal entbinden, sozusagen, wenn sie dann tatsächlich schwanger sind. Die erledigen das, und zwar aus dem folgenden Hintergrund: beim sogenannten Preset-Photoshooting-Trend möchten die Frauen bedeutende Momente festhalten und feiern, während sie noch in Bestform sind. Das heißt, so, wir haben ja alle so Meilensteine, für die manchen ist es natürlich die Einschulung, die Schultüte, vielleicht das Abitur, dann der erste Freund, die Hochzeit, zum Beispiel Kinder bekommen, und die erledigen das alles, solange sie noch knackig so zwischen 18 und 28 sind, weil sie dann einfach, weil dann der Beauty-Filter nicht so krass einsetzen muss. Und ja, die binden sich einen künstlichen Bauch um, damit sie richtig schön schwanger aussehen, aber natürlich oben und unten komplett schlank sind und in super sportlicher Höchstleistung. Und das ist jetzt wohl ein Trend.
Wow, also ja, da fehlen mir mal wieder die Worte, Manuel, über diesen Einfallsreichtum. Aber na gut, ne? Also vielleicht ist das einfach so ein Ding. Ja, Ich hab auch noch eine News. Wir hatten ja vor einem Jahr mal das Thema Myanmar im China-Ticker-Podcast und das Involvement von China und dass Teile des Bürgerkriegs da auch so eskaliert sind, weil da vielleicht auch so ein bisschen stillschweigend Zustimmung gegeben wurde, mal gegen diese ganzen Online-Scam-Center vorzugehen. Ich weiß nicht, wie sehr das in deinen Feeds es schon geschafft hat, aber gerade wurde ein chinesischer Schauspieler in Nordthailand gerettet, beziehungsweise aus Myanmar gerettet. Der wurde über Social Media, über WeChat, wurde er zu einem Dreh in Nordthailand beauftragt, ist dann dahin geflogen und wurde dann nach Myanmar gefahren und hat dann da 3 Tage lang ein Training zum Online-Scam gemacht. Also er sollte im Endeffekt dann per Internet Leute in China um ihr Geld betrügen. Also er wurde dann natürlich reingetrickst in das Ganze und wurde dann befreit sozusagen aus Myanmar. Mega krass. Auf jeden Fall hat das Ganze jetzt wieder zu einer großen Diskussion geführt und auch wohl ganz viele Chinesen sagen gerade ihren Urlaub in Thailand ab, weil sie Angst haben, gekidnappt zu werden und nach Myanmar verschleppt zu werden.
Weil sie Angst haben, dass sie dann plötzlich in Myanmar aufmachen. Ja, aber ich meine, das ist diese Art von pragmatischer Intelligenz, die ich bei den Chinesen so ganz generell allgemein, wie immer, einfach sehr schätze. Liebe. Weil die haben sich gedacht, ey, guck mal, wir müssen hier Recruiting machen für unsere Scam-Fabrik. Und weißt du, wir bräuchten jemanden, der vielleicht ein bisschen talentiert ist. Weißt du, sowas wie ein Schauspieler. Und dann sagt der andere so, warum nehmen wir nicht einfach einen Schauspieler? Und zack, ist der Plan einfach perfekt. Ich meine, also der macht's ja nicht wegen dem Geld.
Der macht's, ja, also
um zu überleben. Und der kann dann auch gleich viel ernster und überzeugender dann spielen als Schauspieler.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen, also vielleicht hat das auf jeden Fall ein spannender Aspekt daran, aber generell diese Art von, ich nenne es mal Freelancer, also Personen, die man beauftragt für Shootings, für Drehs, es wird auch noch ein chinesisches Model, was auch kurz vor Weihnachten nach Thailand gereist ist. Die hat eine Stellenanzeige für Schauspieler, Models in Thailand auch angenommen. So auf jeden Fall auf Weibo. Und die ist auf jeden Fall auch am nächsten Tag in der Nähe der Grenze zu Myanmar verschwunden.
So. Zum Shooting, ja.
Zum Shooting. So, und ja. Also auch da scheint das Ganze wieder systematisch zu sein und das zeigt nochmal mehr, dieser Bürgerkrieg in Myanmar, der ist noch schlimmer als vor einem Jahr, noch härter gekämpft und alle Seiten benötigen da natürlich Geld und sind es wohl so, dass da an der Grenze zu Thailand Milizen, die mit der Junta zusammen agieren, immer noch Scam-Farmen betreiben, die nach wie vor Chinesen in großem Stil versuchen, zu sich zu tricksen, um dann halt per Online-Scams vielleicht das Trade-Deficit ein bisschen zu schmälern.
Was waren das noch für Zeiten, als das goldene Dreieck noch einfach nur Drogen produziert hat? Das war doch auskömmlich für jeden, oder?
Ja, ich meine, ich sag's mal so rum, ne? Auch damals wurden ja schon Menschen verschleppt, um dann da Drogen zu produzieren und so weiter. Das war auch nicht alles ohne. Das Ganze ist aber, glaube ich, aktuell so schlimm wie noch nie. Menschenhandel, Drogenproduktion, Waffenhandel. Eine andere News, die ich gelesen habe, das ist ein Yakuza-Boss, wurde verhaftet in die USA ausgeliefert, weil er Uran an den Iran verkaufen wollte, um Waffen zu kaufen für den Bürgerkrieg. Also das geht mittlerweile in Dimensionen, da weiß ich nicht. Abstruse Kinofilme sind nichts dagegen.
Ja, irgendwann kommen dann auch wieder die Oscars und so weiter. Also du hast ja schon einige Kandidaten identifiziert, wie ich merke. mit Blick auf die gute Uhr, die da oben so läuft, würde ich sagen, wir geben jetzt ab an den Kalender und schauen mal, wann wir uns das nächste Mal wieder sehen. Ich schätze im Jahr der Schlange, definitiv.
Alles klar, bis dahin alles Gute, Manuel.
So, wir sind beim Kalender angelangt und beginnen gleich im Januar am 21. Und zwar mit Going International, vom Startup zur Erfolgsgeschichte. Ein Praxisbericht im Rahmen des CMBW Nähkästle in Berlin. Und der da vorträgt, ist Richard Hoffmann, der Co-Sprecher des CMBW-Arbeitskreises Legal and Tax. Ein Tag davor, am 20. Januar, in Bonn, an der Universität dort, geht es um Mani, Buddha und Laozi, wie sich Manis Lehre in China etablieren wollte. Vom Konfuzius-Institut Bonn e.V. mit Professor Dr. Manfred Hutter. Dann gehen wir jetzt wieder zum 21. Januar. Das China-Forum Bayern. Ich will mein Geld zurück. Repatriierung von Unternehmensgewinnen aus China. Online. Spannend geht's weiter am 23. Januar und zwar in Berlin. Dort veranstaltet die China-Brücke und die TU Berlin, wie über China berichten. Dort diskutieren unter anderem Wolfgang Hirn und Markus Frenzel und moderiert wird's von Finn Meyer Kuckuck. Dann ein fünftägiges Seminar von der Münchner Volkshochschule China im Jahr des Drachen, Studium Generalintensiv, 5 Termine vom 27. bis 31. Januar in Leonie am Starnberger See, endet übrigens im Jahr der Schlange. Spirituell, kulturell geht es weiter. Am 27. Januar Konfuzius-Institut Bonn, das chinesische Shuangjing im uigurischen Buddhismus in Bonn. Die Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft Mainz-Wiesbaden veranstaltet am 29. Januar Raum und Zeit, Seidenstraße und One Belt, One Road in Mainz, Villa Musica. Nun geht's in den Februar und der 3. Februar bietet uns Autos Roundtable, Chancen, Risiken im Umgang mit chinesischen Lieferketten. Das ist vom Autos-Netzwerk zusammen in Partnerschaft mit CNBW und zwar in Villingen-Schwenningen. Am 5. Februar haben wir dann noch GreenTech Baden-Württemberg, Tech Talk für eine zukunftsfähige Wirtschaft. 4 Termine, das Ganze online. Am 8. Februar nun das Konfuzius-Institut München mit dem Tag der offenen Tür. Wo? In München. Und am 10. Februar dann noch das Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg. Viel Drama um nichts, chinesisches Theater heute in Freiburg. Und damit entlasse ich euch alle in euer wohlverdientes Wochenende, sage bye bye und bis im nächsten Jahr.